Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit dem Alex Lapp von der Fellbox gesprochen, fellbox.de. Der Alex und sein Co-Founder Sai Joscha haben die Fellbox vor ungefähr 3 Jahren gegründet und bei der Fellbox kannst du eine monatliche Überraschungsbox für Hunde im Abo-Modell bekommen. Das Ganze kostet so 25 bis 30 Euro und die Box beinhaltet dann verschiedene Produkte für deinen Hund oder Hunde, Spielzeug, Snacks, Pflegeartikel, das Ganze gibt's auch für Welpen, genau. Und der Alex, der teilt sehr interessante Einblicke in die Entstehungsgeschichte und vor allem das Geschäftsmodell, was ich ja fand ich jetzt wirklich interessant, war mir so nicht klar, dass man das so machen kann. Er erklärt außerdem, wie sie mit Partnern zusammenarbeiten, mit verschiedenen, sind ja auch immer verschiedene Produkte von Wettbewerbern, sagen wir es mal so, drin und welche Rolle Social Media beim Wachstum spielt, genau. Wir sprechen auch über die Herausforderungen beim Aufbau eines Startups und verrät, wie sie mit knappen Ressourcen trotzdem schnell gewachsen sind. Von damals der Agentur, heute zum E-Commerce-Anbieter. Und dann sprechen wir noch über weitere Pläne, einen Ausblick in die Zukunft und was mit der Fellbox so alles passieren wird. Ja, und bist du selber Hundebesitzerin, dann kannst du am Ende des Podcasts noch einen kleinen Gutscheincode für die Fellbox mitnehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Alex, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, schönen guten Morgen.
Erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast hier. Ich bin der Alex. Ich bin Mitgründer der Fellbox. Das heißt, ich habe zusammen mit einem Kollegen das ganze Unternehmen hier gegründet vor, ich glaube, jetzt knapp 3 Jahren. Und was ist so meine Hauptaufgabe vielleicht in dem Unternehmen, also bei der Fellbox? Ich bin hauptverantwortlich für das ganze Thema Partnermanagement und Sales im Großen und Ganzen, nenne ich es mal. Und ich denke, was die Fellbox ist und was wir genau machen, werden wir jetzt gleich auch gemeinsam besprechen.
Das war jetzt schon meine nächste Frage, ja, damit wir haben ja immerhin so ein kurzes 5-Minuten-Intro, damit die Leute auch es entscheiden können. Ey, interessiert mich das, was die Kollegen hier erzählen. Von daher würde mich das auch schon interessieren dann. Ich habe es mir natürlich angeschaut, aber in 2-3 Sätzen, was macht die Fellbox?
Genau, also die Fellbox, kurz und knapp gesagt, sind wir die Überraschungsbox für Hunde. Das heißt, wir verschicken jeden Monat unsere Box an Endkunden, sprich Leute, die mindestens einen Hund haben. Und die ist immer prall gefüllt mit verschiedenen Produkten, sei es Spielzeug, Snacks, Pflegeartikel und so weiter und so fort. Das ist, was nach außen ist vielleicht im Endkundenbereich. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein Marketingkanal für Hersteller und Marken aus der Branche, sprich Hundefutterhersteller, Snacks, Spielzeughersteller und so weiter und so fort. Also es ist irgendwo ein E-Commerce natürlich auf der einen Seite, aber es steckt noch mehr dahinter. So.
Sehr spannend. Also solche Cases kennt man ja auch von früher. Jetzt gab es ja, glaube ich, für so Kosmetik und sowas. Die sind dann irgendwann verschwunden. Von daher interessiert mich das schon, wie das bei euch läuft. Dann hast du, als Kunde zahle ich ein Abonnement für die Box und dann bekomme ich die nach Hause geliefert einfach.
Genau. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt entweder, dass man die einzeln bekommen kann, wenn man sie ausprobieren möchte, wenn man sich nicht binden möchte. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kann man ein Abo abschließen, 3, 6 oder 12 Monate Laufzeit, um dann ja jeden Monat entsprechend die Fellbox zu bekommen. Und das ist dann vom Preis her zwischen 25 und 30 Euro, je nach Laufzeit. Und aber immer ein Warenwert von mindestens 50 Euro in der Box jeweils dann von den Produkten.
Okay, und wie groß ist die Fellbox als Firma? Wie viele Angestellte habt ihr? Wie viele Boxen verpackt ihr monatlich? Wie viel redest du über Umsätze?
Also Mitarbeiter, wir sind aktuell insgesamt ein Team von 14 Leuten zusammengekommen. Das ist das eine. Wir machen mehrere tausend Boxen, die wir jeden Monat rausschicken. Wir haben auch einen sehr hohen Abo-Anteil. Also wir haben knapp 90% unserer Kunden, die auch ein Abo eingegangen sind. Also das ist natürlich auch immer irgendwo ein Bestreben von uns, Leute direkt ins Abo zu bekommen, Kunden, um halt da auch einfach planen zu können irgendwo natürlich auf der anderen Seite auch. Und wir machen schon 7-stellige Umsätze. Das ist jetzt der Fall. Ja.
Wow, 4-stellige Anzahl an Boxen. Habt ihr dann immer so Versanddaten oder wie regelt ihr das, dass ihr da gleichmäßig ausgelastet seid auch in der Logistik?
Also es ist so, es ist ja eine Überraschungsbox für Hunde, dementsprechend wissen unsere Endkunden nicht, was dort enthalten ist. Das ist ein wichtiger Bestandteil auch, weil am Ende kaufen die meisten auch, um dieses Erlebnis zu haben. Wir verkaufen ja am Ende Emotionen, wenn man so möchte, dieses Erlebnis mit seinem Hund, das Ganze auszupacken und zu entdecken, was es für neue Produkte gibt und so weiter und so fort. Dementsprechend müssen die auch alle gleichzeitig rausgeschickt werden. Oder das ist das. Das ist logistisch natürlich viel aufwendiger, als wenn man Daily Shipping hätte und das versenden würde. So haben wir aber immer zwischen dem 5. und 10. jeden Monat, dass die Pakete rausgehen und entsprechend dann alle gleichzeitig bei den Kunden ankommen. Ja.
Und alle 14 Leute helfen dann im Lager mit, wenn Versanddatum ist. Und
ja, das ist schon. Also wir haben natürlich Leute, die nur im Logistikbereich bei uns sind. Wir haben das letztes Jahr alles zusammengeführt und machen das intern, lösen wir das ganze Thema auch. Und ja, entsprechend, wenn dann alle Boxen rausgehen, helfen und müssen, und ist auch schon ich nenne es mal ein bisschen Ritual, das anpacken nochmal, um das hinzubekommen, weil früher war es noch einfacher, in dem Sinne klar von der Menge, jetzt bei mehreren tausend jeden Monat ist es dann schon ordentlich, was man da zu tun hat in der Zeit, ja.
Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform grob.com, das Ticketing-System diginites.com und die mydeals-tochter-abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps- und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics. Wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten? Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation. Egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce-Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist. Und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest, und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende. Das heißt, wir nehmen heute am 3. Mai auf. Ich glaube, die Folge kommt in 2 Wochen und nächste Woche ist dann wieder Versandparty sozusagen.
Ja, wir sind gerade dabei am Packen. Also es ist gerade gestern wurde gestartet, dass gepackt wird, um dann entsprechend nächste Woche alles rauszuschicken.
Cool. Ja. Ja, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Du hast gesagt, euch gibt es 3 Jahre. Ich glaube, es gab ja so vor 10 Jahren, 8 bis 10 Jahren, waren so diese Abo-Modelle am Hypen, egal es für, ich habe Kosmetik schon genannt. Ich kannte auch hier aus Stuttgart jemanden, der hat, glaube ich, wie hieß das, weiß ich nicht mehr, haben wir drüber gesprochen, Mautz und Wautz, glaube ich, eine Art Box für Hunde. In USA gab es immer die Rasierer, glaube ich, wo du so Abo-Geschichten hast. Wie seid ihr dann? Und dann war der Hype irgendwann am Abflachen und jetzt kommt ihr und macht ein erfolgreiches Modell. Finde ich ja cool, aber wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr selber Hunde? Wie kam es zur Idee?
Also ja, es gab schon in anderen Branchen oder gibt es auch natürlich in anderen Branchen dieses Thema Beauty. Ich glaube, die Glossy Box ist so das. Das bekannteste, das war mal ein Riesenhype, die gibt es auch noch. Das schon, aber es war vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber so ein Riesenhype, dass irgendwie gefühlt jeder oder ganz viele Leute diese Box bestellt hatten. Ich glaube, da war ich noch in der Schule, also das ist echt schon länger her. Und ja, wie kamen wir dazu? Also grundsätzlich ist es so, ich habe vor, ich glaube das, mittlerweile 5 oder 6 Jahren eine Marketingagentur gegründet. Also bin da in den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, ging hauptsächlich Digital-Marketing, Ad-Schalten, auch Webdesign und so weiter und so fort. Und dort haben wir ein paar Kunden gehabt, die aus der Heimtierbranche kamen. So, ich selber habe schon immer Hunde gehabt. Das war halt immer ein privates Thema, nenne ich es mal. Das war eigentlich nie im Kopf, dass ich irgendwie mal beruflich damit zu tun haben sollte. Ich habe vor der Selbstständigkeit bei einem bekannten Vertriebstrainer meine Ausbildung gemacht und hier in Bochum. Und da waren ganz andere Themen als irgendwie Hunde und Heimtiere, also ganz andere Branchen eigentlich nur, die dort unterwegs waren. Und ja, dann war es halt das Thema, dass wir durch die Agentur diese Branche kennengelernt haben und gemerkt haben, was da eigentlich los ist. So nenne ich mal, es ist eine sehr große Branche und da ist auch viel, ich sag mal, viel Geld im Umlauf natürlich. Und auf der anderen Seite ist halt dieses Thema, wenn man selber immer Hunde hatte, kennt man, glaube ich, als Hundebesitzer diese Problematik. Was soll ich denn für meinen Hund kaufen? Ich gehe vielleicht in die Läden rein, wo ich immer reingehe, oder gehe in einen Online-Shop, mittlerweile natürlich dann auch, wo ich immer kaufe, und kriege fast immer dieselben Marken, weil natürlich je nachdem, was gelistet ist, entsprechend dort die Marken vorhanden sind. Aber es gibt so viele neue Sachen, wo ich gar nicht irgendwie hinterherkomme. Was gibt es denn eigentlich und wie kann ich das kennenlernen? Und dadurch kam dann die Idee, warum machen wir nicht so eine Box, die Fellbox entsprechend, für Hunde, also eine Überraschungsbox für Hunde. Es gibt es in anderen Branchen, das funktionierte damals auf jeden Fall immer ganz gut. Warum eigentlich nicht auch für Hunde? Weil es gibt so viele Produkte, Markenhersteller, das hat man dann, oder ich auch erst dann richtig gemerkt, wo man richtig in der Branche drin war. Das ist unfassbar, wie riesig das Ganze ist. Und auf der anderen Seite, es gibt immer mehr Hundehalter, das ist auch noch ein Thema, immer mehr Hunde, die entsprechend in den Haushalten sind im deutschsprachigen Markt. Und also das kann ich von mir sprechen und von unseren Kunden. Hund ist irgendwo ein Familienmitglied. Man möchte dem was Gutes tun und man, ich sag mal, jeder freut sich über ein Geburtstagsgeschenk, wir und so weiter und so fort. Und warum nicht auch solche Sachen mit seinem Hund teilen und seinem Hund auch was schenken? Und das war so die Idee dahinter. Und dann haben wir gestartet, wie gesagt, jetzt vor gut 3 Jahren mit dem ganzen Ding. Und ja, haben eigentlich am Wochenende einen Shop gebaut, der WooCommerce damals noch. Dann eine Marke irgendwie entwickelt kurzfristig und dann haben wir einfach mal gestartet, haben Ads geschaltet. Das ist halt der Vorteil gewesen, dass wir natürlich durch die Agentur intern selber, wir waren noch nicht viele Leute damals, aber da ich aus dem Bereich komme und selber auch in dem Bereich Erfahrung habe, war das dann schon intern zu lösen. Wir mussten nicht direkt extern irgendwelche Dienstleister und so dazu holen und dann einfach mal angefangen. So, und dann waren am ersten Tag 2 Verkäufe da und die haben gedacht, verrückt, das gibt's doch gar nicht, wo kommen die denn her, so in dem Sinne, ja.
Genau. Spannend. Und dann habt ihr dann so nach und nach Agenturgeschäft, ich sag mal, vernachlässigt und immer mehr Zeit investiert in die Fellbox. Oder habt ihr, du hast gesagt, vor drei Jahren habt ihr es gestartet, habt ihr es dann eine Weile parallel betrieben? Wie lange war das?
Genau, wir haben das so aufgebaut, dass wir erst das als internes Projekt in dem Sinne gemacht haben. Das heißt, wir haben uns überlegt, kann das funktionieren? Macht Spaß, ne? Es ist auch immer ein Thema, wie hängt man daran? Agenturgeschäft ist okay, aber wir hatten verschiedene Branchen, man kann sich jetzt nicht unbedingt mit allen Branchen identifizieren und macht dann auch mal Sachen, wo man denkt, ist vielleicht nicht mein Thema, wo ich für brenne. So, und dann war es halt so, okay, Hunde, wenn man selber ein Hundemensch ist, dann war es halt schon, boah, das macht schon viel Spaß, weil man sich mit den Themen auch beschäftigen kann, wo man Lust drauf hat. Und dann haben wir es als internes Projekt, sind wir es angegangen, entsprechend noch keine Firma gehabt dafür, sondern einfach unter der Agentur dann das gestartet und dann nach, ich glaube, es waren circa 6 Monaten eine eigene Firma gegründet, weil wir gemerkt haben, oh, da ist wirklich echt Potenzial hinter. Damals aber noch wirklich nicht sehr auf die Zahlen geguckt und keinen Businessplan gehabt und irgendwas. Da war dann auch, wir haben zwischendurch eine Herausforderung gehabt, weil das erstmal viel mehr Geld verschlungen hat, so nenne ich es mal, als wir gedacht hätten. Was auch zu Problemen geführt hat zwischendurch, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen jetzt genau schauen, wie kann das funktionieren, weil wir halt kein Investment oder irgendwas mit reingenommen haben wollten, aber wir auch gar nicht in diesem, oder ich auch überhaupt nicht in diesem Game bin, so wirklich, also damals überhaupt nicht, jetzt schon mehr, aber überhaupt, wie das Ganze funktioniert. Und das war so wirklich das aus dieser Agentur heraus, dann die Firma, und dann war halt diese Entscheidung, was wollen wir, wo wollen wir den Fokus drauf lenken, weil ich denke, nur fokussiert eine Sache zu tun, kann dann wirklich erfolgreich werden und nicht ganz viel parallel zu machen. Und dann war die Entscheidung, die gemeinsame, wir wollen Fellbox machen, wir wollen das richtig groß machen und die Agentur, die gibt es noch, die gibt es auch jetzt noch, die ist aber so nebenher, nenne ich es mal, am Laufen, sprich, wir haben Bestandskunden, die bleiben da, damit sind wir fein, die werden auch noch betreut, aber wir sind da nicht mehr, dass die weiter wachsen soll und so weiter und so fort.
Ja. Das ist ja eine schöne Situation. Hast du, und nochmal kurz einen Schritt zurück, damit ich so verstehe, hast du da nach deiner Ausbildung direkt die Agentur gestartet oder hast du zwischendurch wo als Angestellter gearbeitet? Hast du dann Wie hast du das gemacht?
Ja, also der ich nenne es mal Werdegang, war so, also ich habe mal studiert, habe ich abgebrochen, war gar nichts für mich. Ich habe auch 4 oder 5 Semester waren das in Dortmund, Wirtschaftswissenschaften, war aber mehr am Arbeiten nebenher als in der Uni, weil, weiß ich nicht, war nicht meins. So, dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Veranstaltungskaufmann, also eigentlich was komplett anderes. Ja. Wie gesagt, bei einem Vertriebstrainer, auch mittlerweile sehr groß und bekannt in Bochum, oder der wohnt nicht mehr in Bochum, aber die Firma ist in Bochum und hatte gar nichts mit Vertrieb oder sowas großartig zu tun vorher und wusste auch gar nicht, wie und was funktioniert. Und dann habe ich die Ausbildung, wie gesagt, da gemacht als Veranstaltungskaufmann, habe aber in der Zeit schon viel das ganze Marketing-Thema kennengelernt. Online-Marketing, E-Mail-Marketing waren damals so Themen. Dann kam auf einmal, dass man Facebook-Ads schalten. Das war so relativ am Anfang noch. Das ist ja auch schon mittlerweile 12, 13 Jahre mindestens her, wenn nicht noch länger. Da war das so die Anfänge, nenne ich auch mal, für das ganze Online-Marketing-Thema, in Deutschland zumindest. Und da war es halt wichtig. Dann habe ich das kennengelernt und habe da auch mich mehr damit beschäftigt, als mit Veranstaltungen zu organisieren. Und Vertrieb gehört halt immer dazu. Und ich denke, Marketing-Vertrieb gehört eh irgendwie zusammen. Auch wirklich Kaltakquise und die ganze Thematik hin und her. Und dann bin ich dort geblieben. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, bin dann dort geblieben. Habe mich als Angestellter normal dort, auch für den Bereich Marketing und Sales. Und dann hat das Unternehmen eine eigene Agentur gegründet. Eine Online-Marketing-Agentur, weil viele Kunden von dem Vertriebstrainer gerne auch das Marketing, was er macht, haben wollte oder wissen wollte, wie es funktioniert. Und dann habe ich dort die Geschäftsführung übernommen, haben wir die Agentur gestartet, noch mit jemand anderem zusammen. Und da war ich, ich glaube, gut ein Jahr, anderthalb Jahre, da entsprechend dann mit aufgebaut und als angestellter Geschäftsführer das Ganze. Ich glaube, wir waren nach anderthalb Jahren knapp über 40 Leute, also echt schnell auch groß aufgebaut. Es war ein guter Background dahinter. Und dann war irgendwann die Thematik für mich, ob das noch so wirklich passt oder nicht. Und dann war für mich ganz klar, irgendwie, das passt von der Situation nicht. Mit dem Unternehmen da bin ich nicht mehr ein, sage ich mal so. Und dann habe ich eigentlich kurzfristig von einem auf den anderen Tag, in Anführungsstrichen, natürlich beschäftigt man sich länger damit, aber so gekündigt. Und ja, dann kam es dazu, dass man gesagt hat, oder ich dann auch gesagt habe, ich mache gerne was Eigenes. Und dann ist die Agentur danach, die eigene Agentur entstanden, genau.
Und die hast du aber auch komplett gebootstrapped? Hast du keinen Gründerzuschuss oder irgendeine Förderung oder sowas in Anspruch genommen?
Nein, das nicht. Da habe ich ein Fuck-up gehabt, so. Das war, ich habe das mit meinem aktuellen Geschäftspartner, auch mit dem Sayosha, damals schon zusammen gegründet. Und es kamen ehemalige Kunden von meiner alten Agentur und die wollten das mit uns zusammen machen. Waren in Anführungsstrichen wie Investoren, würde ich mal sagen. Also das war nicht richtig Investoren, sondern wir haben einfach gemeinsam das gestartet. Ich kannte mich halt nicht wirklich aus mit den ganzen Themen, Gesellschafter, Verträge, Strukturen und so weiter und so fort. Dementsprechend haben wir ein, ja, sehr, ich würde mal sagen, würde ich nie wieder unterschreiben, so ein Gesellschaft. Man lernt natürlich auch aus Fehlern. Ja, waren mit Wettbewerbsverboten und allen Pipapo zugeballert. Und das haben wir aber dann erst nach einem halben Jahr oder sowas, nicht ganz, ein paar Monate haben wir das gemacht, haben wir gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, dann mussten wir die rauskaufen nach ein paar Monaten, wo eine Agentur, der ist ja noch nicht viel wert, muss man einfach sagen, ne, wenn man irgendwie 3, 4, 5 Monate eine Agentur gestartet hat. Wir hatten aber direkt Kunden und so, also es war dann auch ohne, wir haben jetzt kein Geld reingepackt oder irgendwas, ne, sondern es war halt, dass wir es gemeinsam machen, auch vielleicht als Sicherheit, auch für mich vielleicht ein bisschen so, ja, da sind welche hinter, wenn was passieren kann, wäre eine Möglichkeit, dass die da unterstützen können. Das hat nicht funktioniert, wir haben die rausgekauft, dafür mussten wir uns Geld leihen, das war nicht schön. Auf der anderen Seite ist dadurch dann die Agentur, dass wir die weitermachen konnten, so entstanden und die Failbox dann heraus auch entstanden. So, das ist halt dann, wie es immer meistens so ist, irgendwas, was super ätzend ist auf der einen Seite.
Hat es wieder was Gutes
dann
gehabt.
Ja. Dann hat es irgendwie doch wieder was Gutes gehabt, weil ohne das wäre wahrscheinlich niemals das entstanden und wir hätten niemals mit der Failbox angefangen, weil wir nie diese Idee gehabt hätten oder dazu gekommen wären. Ja.
Naja, sehr cool. Ich habe gerade mal nebenher geschaut, wie viel Hunde es in Deutschland gibt. Da war ich überrascht. Also es sind ja doch ein paar. Weißt du so ungefähr die Zahlen?
Boah, ich weiß gerade nicht, wie aktuell. Ich glaube, jeder zweite oder dritte Haushalt hat einen Hund. Soweit ich weiß, ich glaube 20 Millionen, irgendwie sowas um den Dreh.
Okay, ich kläre auf. Also ich habe jetzt ein bisschen auf verschiedene Quellen. Ne? Mhm. Da war mal die Zahl 5 Millionen Hunde und dann war jeder 10. Haushalt. Mhm. Das wären 8 Millionen. Also, aber es wird wohl deutlich, nimmt wohl deutlich zu.
Genau.
Also wahrscheinlich wird es schon über 10, 15 Millionen sein. 20 finde ich ein bisschen viel. Aber ich habe zum Beispiel auch Nachbarn, die haben 2 Hunde. Also von daher ist es wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Das ist halt immer eine Frage, wie viele Hunde. Genau. Aber das, also grundsätzlich ist es, also sind viele potenzielle Kunden sind da genug.
Ja.
So, das auf alle Fälle. Und wir sind halt aktuell auch bisher in Deutschland vertreten.
Ja.
Österreich ist auch ein Thema natürlich noch, aber aktuell ist halt Deutschland hauptsächlich unser Markt. Ja,
ja. Ah, die Internationalisierung, die habe ich später noch auf der Fragliste. Dann, lass mal noch kurz bei der Geschichte. Was waren so wichtige Meilensteine für euch dann, dass ihr rüberswitchen konntet? Gab es irgendwie, keine Ahnung, wart ihr mal bei Martin Rütter in der Show oder gab es irgendwelche Fernsehberichte, Medienberichte, die euch gepusht haben oder ist das alles langsam stetig gewachsen und dann konntet ihr switchen?
Der also so richtig war es wirklich, also aus eigener Kraft war es am Ende. Ne? Also wir hatten keine großartigen Auftritte, so nenne ich es mal, auf der einen Seite. Wir müssen halt immer schauen in unserem unser Business Case ist ja so auf der einen Seite, dass wir die Endkunden haben, das heißt die Hundebesitzer und Besitzerinnen, die entsprechend die Boxen kaufen. So, das ist wirklich, also wir haben Performance Marketing gemacht am Anfang wie auch jetzt noch, also wirklich hauptsächlich Meta, ne, Facebook, Instagram, wo wir auch gut investiert haben, sage ich mal, ne, Werbebudgets reingehauen haben, um da ordentlich zu wachsen und die ersten Monate war es wirklich, dass wir sehr schnell gewachsen sind. Das erste Jahr war sehr, sehr heftig, dass wir auf einmal auf 2.500 Boxen rum, glaube ich, waren.
Okay.
Das war so im ersten Jahr und dann relativ schnell. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann wurde es aber auch immer mehr dieses Empfehlungsthema, wovon wir auch heutzutage immer mehr zehren, weil jeder, der einen Hund hat, kennt noch jemand, mindestens einen noch, der einen Hund hat. So, das ist das Gängige und das hilft natürlich auch sehr. Und so Meilensteine, also für die Endkunden, ich glaube, das Thema ist echt so Messen gewesen auch zusätzlich noch, also wirklich auf der ersten Endkundenmesse in Dortmund hier bei uns, das war echt ein Ding, wo wir gemerkt haben, oh, das ist ja nochmal eine Ecke größer, als wir dachten, so voll wie das da war, wie da haben wir, die Boxen wurden aus den Händen gerissen, also es war wirklich Wahnsinn, das war so ein Ding, wo auf einmal danach richtig was passiert ist, auf der einen Seite, dann hatten wir, ich sag mal, in dem anderen Bereich, also wir müssen natürlich auch immer schauen, wir brauchen die Produkte in den Boxen. Das heißt, wir platzieren dort ja, wir haben keine eigenen Produkte, Stand jetzt zumindest, sondern von Partnern entsprechend Produkte, wo wir dann die entsprechenden Kooperationen machen und die Produkte fast immer gratis bekommen. Das heißt, Futter, Snacks bekommen, dafür machen wir das Marketing. So ist ja das System dahinter. Und da war ein großer Meilenstein auf jeden Fall das allererste Mal die Interzoo. Die ist tatsächlich nächste Woche wieder. Das ist die Weltleitmesse für die Heimtierbranche. Die war relativ, die ist alle 2 Jahre. Und dort waren wir dann halt, wo wir super jung noch waren. Das war diese Größe nochmal zu sehen, glaube ich, ein Thema. Die ersten richtigen Kontakte zu knüpfen zu den Marken und Herstellern hat sehr geholfen. Wie gesagt, nächstes Jahr ist sie wieder, 2 Jahre später. Es ist komplett was anderes. Ich habe den ganzen Tag komplett über nur Termine, weil man mittlerweile ganz viele Leute kennt und dadurch dann halt viel da aufbauen konnte. Das ist so ein Ding gewesen, was echt geprägt hat nochmal. Und wir waren tatsächlich letztes Jahr mit einem Fernsehspot unterwegs. Das war auch ein Ding. Auch als Kooperation mit einem anderen Partner, die einen Online-Shop betreiben, wo ProSieben Sat.1 auch mit dranhängt, die Gruppe, Mediagruppe. Und dann hatten wir über Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit letztes Jahr unsere Box im Fernsehen, was natürlich in meinen Augen erstmal unvorstellbar war, sowas zu schaffen nach der kurzen Zeit, weil es normalerweise mit sehr viel Budget zusammenhängt. Und das war natürlich ein Ding, wenn schon gesagt wird, guck mal, ich habe eure Produkte im Fernsehen gesehen und sowas. Das war schon echt ein persönliches Ziel, sage ich mal, was mega, mega cool war, das zu schaffen, ja.
Zahlt auch ordentlich auf die Marke dann ein und aufs Vertrauen, ne? Das ist dann, bist du nicht mehr der kleine Shop, sondern hey, die können Fernsehwerbung machen, so, ne? Naja, cool. Ja. Das lief dann auf ProSieben und Sat.1 und so weiter.
Genau, ProSieben, Sat.1, Kabel.1, die Gruppe dann entsprechend auch wirklich in der Primetime teilweise. Cool. Das war sehr, sehr cool gemacht und es war halt auch ein gutes Ding für die Weihnachtszeit, ne? Also so als Geschenk, ne? Wir machen auch immer Sonderboxen über die Weihnachtszeit und einen Adventskalender für Hunde, sowas sind halt Themen.
Ah, ja.
Da kann man nochmal ordentliches zusätzliches Geschäft machen.
muss man ja, sagen. Verstehe. Ja. Der Adventskalender. Ja, jetzt bist du ja schon direkt ins Produkt eingestiegen. Dann machen wir da einmal gerade weiter, damit auch die Zuhörer komplett verstanden haben. Das heißt, ihr bekommt die Waren von euren Partnern. Das sind dann in der Regel, was weiß ich, beim Essen wahrscheinlich sind es kleinere Mengen. Jetzt, wenn du jetzt so typischerweise einkaufen gehst, sind es größere Spielzeug zum Ausprobieren und so weiter. Das bekommt ihr für die als Marketingmaßnahme und ihr packt dann die Boxen, vermarktet das und dafür bekommt ihr das Geld. Das ist ja sozusagen, ihr müsst die Produkte nicht einkaufen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt.
Genau, also das Konzept dahinter ist so, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ja, wir sind schon im E-Commerce irgendwo, zu der einen Seite zum Endkunden hin, aber auf der anderen Seite auch ein B2B-Business, weil wir da, das ist auch mein Hauptpart, dieser Sales-Bereich, die Marken und Hersteller davon zu überzeugen, sich bei uns zu platzieren. So, das heißt, wir sind in dem Sinne das Zwischenglied, sage ich mal, zwischen Marke, Hersteller und Endkunde, weil grundsätzlich möchte so gut wie jede Marke am Endkunden verkaufen. Margen sind höher, man kann Daten sammeln und so weiter und so fort. Ein Großteil ist heutzutage noch in der Branche über Fachhandel, der läuft. Mhm. Also auch sehr viel stationär noch. Also die kennt man ja, die gängigen großen Ketten da auch, wo alle platziert sind oder viele platziert sind. Und im Endeffekt sind wir dazu da und können helfen, beim Endkunden bekannt zu werden, zu verkaufen, Daten zu sammeln. So. Und dadurch ist es halt so, dass wir die Produkte bekommen. Wie du gerade sagtest, ist natürlich kein 12-Kilo-Sack oder so Futter. Das passt nicht in die Box rein, sondern da haben wir trotzdem kaufbare Größen. Also wir haben keine Pröbchen, 10 Gramm oder sowas, sondern wirklich immer, keine Ahnung, bei Trockenfutter 500 Gramm, ein Kilo oder sowas entsprechend. Wir haben aber viel Snacks natürlich in dem Bereich dann auch sowas und Spielzeug, Zubehör und Pflege. Bei dem Spielzeugbereich ist immer eine Frage, da kaufen wir teilweise zu oder das sind so, ich nenne es mal Leuchtturmprodukte, die ein bisschen höheren UVP auch noch haben, dass man da auch große Sachen, große Plüschtiere oder sowas bekommen, da kaufen wir teilweise zu, haben da aber gesonderte Einkaufskonditionen, weil wir natürlich trotzdem das Marketing mitmachen oder diesen Effekt haben. Nur es gibt nicht so viele Hersteller, die diese Mengen uns schicken können, weil wir brauchen beispielsweise, wir haben zwar verschiedene Hundegrößen, die wir spielen. Das heißt, die Box gibt es für kleine Hunde, für mittlere und große Hunde. Das kann man auswählen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir mehrere tausend Mal eine Variante, ein gewisses Spielzeug brauchen. So, und das ist nicht unbedingt, dass die Hersteller und die Marken dafür ausgelegt sind. Weil du hast, weiß ich nicht, 500 verschiedene Fachhändler, die dein Produkt wollen. Die brauchen ja nicht tausendfach ein Produkt. Ja. Ne? Also das ist ja eher, die brauchen nicht 10.000 mal das oder was auch immer, sondern die brauchen ja eher vielleicht 500 mal, wenn die größer sind. Ne? Also das ist halt so das Ding. Und da gibt es so ein, zwei größere. Trixi beispielsweise ist einer der größten Marken überhaupt, die sowas machen oder die Produkte haben. Und da haben wir halt die Möglichkeiten, darüber zu gehen. Aber es wird demnächst unser eigenes Spielzeug geben, weil wir genau darauf dann reagiert haben und gesagt haben, okay, dann macht es vielleicht Sinn im Spielzeugbereich, was Eigenes zu machen für unsere Boxen, um dann halt entsprechend dort nicht irgendwann die Problematik oder die Herausforderung haben, dass wir plötzlich diese Produkte nicht mehr kriegen können und sourcen können. Und das wird dadurch kommen, genau.
Das würde mich jetzt immer interessieren. Ich habe mir gerade hier die Partnerseite bei euch mal angeschaut, verlinke ich dann auch. Das sind ja, was weiß ich, habe bei grob überschlagen 40, 45 Partner gelistet, die ja wahrscheinlich gegenseitig auch im Wettbewerbsverhältnis stehen. Mhm. Wie machst du da die Balance? Also musst du da dann schauen, hey, keine Ahnung, jetzt muss ich mal wieder den Müller reinnehmen, weil ich jetzt den Fischer letztes Mal drin hatte, sodass ich da eine Abwechslung auch habe und alle ein Stück weit befriedige. Das ist ja auch, ja, musst du ja auch schon aufpassen, dass du dir kein Verhältnis dann verbrennst.
Ja, also in der Branche ist es so, jeder kennt eigentlich jeden. Das ist nochmal so, also die ist groß, aber auf der anderen Seite irgendwie doch wieder klein, weil es sehr, sehr stark vernetzt ist. Es gibt ja auch viele Big Player, die schon ewig am Markt sind. Und wir schauen uns das immer an, dass wir die Boxen Monat für Monat sind andere Produkte drin. So, und da ist es eher so diese Konzeptionierung, nenne ich es mal, der Box so aufzubauen, dass es für einen Endkunden sowie auch für einen Partner passend ist. Das heißt, der Endkunde möchte natürlich gerne eine gute verschiedene Vielfalt haben. Das heißt, ein Futter, ein Snack und so weiter und nicht fünfmal das gleiche oder ähnliche Produkt, fünf verschiedene Trockenfutter würde keinen Sinn machen als Beispiel. Genauso wie der Partner natürlich möchte, wenn er sein Futter platziert, jetzt in dem Fall ein Nassfutter vielleicht, schauen wir uns an, dass wir jetzt nicht noch ein, zwei, drei andere Nassfutter haben, sondern wirklich da zu schauen, okay, du bist diesen Monat mit deinem Trockenfutter da drin, mit deiner Marke, dann fokussieren wir uns in dem Bereich Trockenfutter nur auf dein Produkt. Und dadurch haben wir halt die Möglichkeit, dass die sich nicht in die Quere kommen, sage ich mal, und dadurch die Problematik ist, dass zwei, drei verschiedene Marken ihr Trockenfutter da drin haben und die direkt verglichen werden können, so in dem Sinne, sondern wir genau schauen, okay, du hast den Monat den Platz gesichert fürs Trockenfutter. So, du hast den Monat den Platz gesichert für den Kausnack oder sonstiges. Und das ist dann halt da, dass wir diese Kombination schaffen. Freut sich der Hund, freut sich mit den verschiedenen Sachen und die Partner kommen sich, ich nenne es ja mal, nicht in die Quere. Es kann mal sein, dass auch zwei Nassfutter oder so drin sind. Dann stimmen wir uns aber ab und es sind dann halt sehr unterschiedliche Varianten.
Genau. Verstehe. Und um nochmal auf das Abo einzugehen, du hast gesagt, ich kann einmalig bestellen, drei Monate, sechs Monate, neun und zwölf. Bei 12 Monaten ist der Preis am günstigsten. Ist es dann auch das, was die meisten Leute machen?
Ja, also die hauptsächliche Kunden, die meisten Kunden sind im 12-Monats-Abo bei uns. Es ist günstiger und wir haben auch noch so ein Payback-System. Pfotenpunkte heißt es dann bei uns natürlich, dass wir da die Leute Punkte sammeln können. Wenn du ein 12-Monats-Abo eingehst, kannst du noch mehr Punkte sammeln und sowas, was natürlich dann auch wieder Vorteile hat in unserem Bonus-Shop, so in dem Sinne, wo man dann wie ein Payback-Shop in dem Sinne, wo du dann halt irgendwelche Kuscheltiere und so weiter und so fort. Oder wir haben so Donut-Kissen, die man sich dann davon einlösen kann, so in dem Sinne. Also das ist da, natürlich muss man es attraktiv machen. Ja, genau, sowas, ne? Weil am Ende ist es ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir durch die Abonnements irgendwie auch eine Planbarkeit reinkriegen müssen ne? und wollen auch, weil es dadurch dann auch mehr Möglichkeiten schafft.
Ja. Du musst ja wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Ware hast, jetzt haben wir Mai, im Juli für die Box, die musst du ja schon, das muss ja schon geplant sein. Ne? Und musst ja auch bestellen, dass du, keine Ahnung, ein Spielzeug muss ja auch produziert werden wahrscheinlich.
Ja, total. Also es ist diese Planbarkeit, wird immer besser, so sag ich mal. Also wir leben ja irgendwie von Monat zu Monat. Quasi ist jeder Monat wieder auf Null. So, wir haben wieder Neukunden, die wir reinholen für den nächsten Monat. Wir haben die Abos, die kommen. Wir brauchen komplett neue Ware. Das ist auch immer im Lager dieser Umschlag. Einmal ist komplett leer. Nächsten Monat, dann ist es wieder komplett voll. Wenn die Boxen rausgehen, ist wieder leerer. Und da ist es so, dass wir am Anfang, was halt echt schwer, die Marken zu überzeugen, kommen mit in unsere Box, ohne dass wir es einkaufen, weil das schon auch ein großer Part war, ohne halt Geld aufzunehmen oder so, dass man nicht riesen Einkaufskosten hat und auch auf der Liquiditätsbedingt, ne, irgendwelche Ware zu produzieren, musst du riesen Mengen machen, das ist halt am Anfang super schwer gewesen. Und ja, wenn man dann so, weiß ich nicht, 200-300 Boxen verschickt, sagen die, ja, was habe ich denn von so einer kleinen Reichweite? Das ist ja so das Ding. So, und das war echt kämpfen, Türklicken putzen am Ende, ne, also wirklich einfach kalt anrufen, alle möglichen und schauen. Und dann wurde es immer mehr, je mehr Reichweite wir aufgebaut haben und so, immer mehr Möglichkeiten. Und dadurch konnten wir dann immer mehr planen. Und dieses Jahr ist, ich habe, glaube ich, noch 4 oder 5 Slots frei, sonst ist komplett das ganze Jahr schon durchgeplant. Wow. So, ne? Und das ist halt echt gut, um das hinzubekommen, dass wir entsprechend dann halt auch vorausschauender arbeiten können. So, und schon wissen. Und für nächstes Jahr haben wir noch mehr Ideen, wie wir es noch besser machen können, um halt auch spannendere Boxen aufzubauen am Ende. Ja.
Deine Verhandlungsposition wird ja auch immer besser, je größer die Menge ist, die du abnimmst. Ja, von daher ist es sehr super. Wenn ich jetzt das 12-Monats-Abo mache, zahle ich aber trotzdem monatlich. Ich muss nicht im Voraus euch bezahlen.
Nee, jeden Monat. Das ist jeden Monat, was dann abgezogen wird über verschiedene Zahlungsanbieter. Genau.
Aber dann ist es schon eine Menge, dass ihr so viel in einem 12-Monats-Abo habt. Das ist ja echt cool. Also scheint ja sehr gut anzukommen dann.
Ja, total. Ne? Also wir gehen auch voll auf, also am Ende müssen wir Vertrauen aufbauen, ne, bei den Kunden. Und das ist halt ein Hauptthema, dieses Transparentsein und Vertrauenaufbau. Ich glaube, jeder, der im Abo-Modell, ich glaube, viele wollen ja auch wieder oder versuchen, Abo-Modelle aufzubauen. Das sind so die wichtigsten Themen, um wirklich das hinzubekommen, weil jeder denkt erst an irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche komischen Abos, die es früher gab, die im
Siamba-Spar-Abo, meinst du?
So, genau, sowas kommt halt immer irgendwie in den Kopf, noch immer, glaube ich, von den meisten und denken, oh mein Gott, das ist viel zu gefährlich oder Abzocke oder was auch immer. Und da muss man halt genau dagegen steuern.
Und du hast ja jetzt auch angesprochen, dass die Partner dann Daten bekommen. Kriegst du dann auch, also schickt ihr dann auch, keine Ahnung, eine Umfrage, nachdem die Box angekommen ist, hier bitte bewerte die Speisen, das Spielzeug, was hat dir gut gefallen, was hat dem Hund gut gefallen, was weniger, sodass die auch so ein bisschen Feedback bekommen von der Community?
Ja, genau, das machen wir so. Also wir haben immer den Ablauf, die Boxen gehen raus, danach gibt's in dem Monat verschiedene Werbemaßnahmen für die Produkte dort mit. Die können dazu gebucht werden. Also da kriegen wir dann noch Geld extra von den Partnern für, wir sind so ein bisschen wie so ein Influencer geworden, sage ich mal, ne? Also dass wir halt, oder ja. Petfluencer heißt es ja dann auf der Seite, ja. dass wir dann nochmal speziell bei Partnern, die sagen, wir möchten gerne, dass ihr noch über das Produkt sprecht oder wir schauen uns an, irgendwelche Snacks mit unseren Bürohunden, dann Videos, Reels aufnehmen und sowas dann entsprechend. Das läuft dann parallel in unserer Social Media Community. Wir arbeiten selber mit anderen Petfluencern zusammen, die dann noch die Boxen präsentieren in dem Monat, wo die alle im Umlauf sind. Und am Ende des Monats machen wir immer per E-Mail dann entsprechend eine Umfrage. Das heißt, wir schicken eine E-Mail raus an alle, die die Box bekommen haben in dem Monat und fragen nach zu jedem Produkt, wie hat es dir gefallen? Das sind so 4-5 Fragen, also nicht zu lang, aber immer hat der Hund vertragen, nicht du, sondern hat der Hund es vertragen? Würdest du es auch nachkaufen und so weiter, dass man halt ein paar Daten hat? Man kann auch größere Umfragen und Marktforschung nächstes Mal in einem kleinen Stil machen mit uns. Das wäre aber mit extra Budget vorhanden. Aber an sich fragen wir immer, weil die Marken freuen sich natürlich über diese Informationen, weil die sind dann auch, wir sind immer dieser unabhängige Dritte mit der Box. Oder wir sind ja nicht, das ist ja nicht unser Futter, was wonach wir fragen, sondern von anderen. Deswegen kriegen wir echt gutes Feedback.
Ehrliche Antworten.
Viel Feedback und ehrliche Antworten. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch wissen, was kommt gut an, wo wollen wir vielleicht später mehr von reinmachen und was lassen wir raus, weil es nicht gut ankam.
Ja, sehr cool. Und die Qualitätsmanager habt ihr dann im Büro, die sind die Bürohunde, habe ich gesehen auf dem. Ja, das ist ja auch cool.
Ja, total, kann man gut testen.
Interessant. Also jetzt hast du noch kurz das Thema Eigenmarken angesprochen. Wie geht man an sowas ran? Also wenn du jetzt da jetzt ein Verhältnis hast mit den Partnern, die selber Spielzeug produzieren und dann willst du selber was entwickeln. Klar, hast du die Daten alle, kannst du dir anschauen, was kam besonders gut an, was ja wahrscheinlich ein Vorteil ist. Und dann musst du einen Produzent in Asien finden, der sowas produziert, oder?
Ja, es ist sehr unterschiedlich da auch. Es gibt verschiedene Wege, da hinzugehen. Also Futter beispielsweise ist Stand jetzt das Thema, dass wir das niemals selber machen wollen. Dieser Futtermarkt ist sehr, sehr heftig, muss man einfach sagen. Es gibt halt wirklich die ganz Großen und ich glaube, ohne wirklich Investment zu bekommen oder ganz viel Geld am Anfang da reinzustecken, ist es nicht möglich, sich da zu platzieren. Außer man hat das neu, warum auch immer, aber ich wüsste gerade echt nicht, was neu da noch entwickelt werden sollte, weil es so viel verschieden einfach schon gibt. Und da es gibt auch einige junge Marken, die dort unterwegs sind, wo ich aber auch immer höre, ey, wir müssen echt viel da reinbuttern, damit man da es schafft, gesehen zu werden und entsprechend dort auch die Mengen dann zu schaffen. Und deswegen, das ist nie ein Thema von uns, das wollen wir auch nicht so, das kommunizieren wir auch über unsere Partner, dass wir da nicht uns aufstellen wollen mit eigenen Produkten. Spielzeuge ist was anderes, da sind wir ja schon so weit, da kommen, ich glaube im August sollten wir dass wir damit anfangen können. Das heißt, die Ware ist natürlich schon vor ein paar Monaten bestellt worden. Da ist es so, wie wir das jetzt machen. Wir haben eine Möglichkeit über einen Partner bekommen, dass wir über die mit das sourcen können aus Asien, also aus China hauptsächlich. Da kommen eigentlich fast alle Produkte her, muss man so sagen, was in dem Spielzeugbereich zumindest zu tun hat. Futter und Snacks ist fast alles, meist immer in Deutschland noch produziert und hergestellt von den ganzen Partnern. Also das ist wirklich noch ganz viel, die selber produzieren hier an den Standorten und so weiter und so fort. Spielzeug, wie gesagt, in Asien. Und da haben wir mit einem Partner das auch so, dass wir über die gemeinsam sourcen können, was natürlich ein Vorteil ist. Bei denen kommen, glaube ich, jeden Tag mindestens 2 Container aus Asien an, wo dann halt die Ware mit reingenommen wird und wir dann natürlich die Möglichkeit haben, flexibler zu sein und auch die Vorfinanzierung nicht haben. Das heißt, wir bestellen die Mengen, die wir für den Monat brauchen und haben Zahlungsbedingungen, dass wir erst nachher halt der Ware zahlen, also wie eine normale Bestellung und nicht, wenn ich so einen Container voll machen muss, muss ich, glaube ich, erstmal fast um die 10.000 Euro für einen Container bezahlen. Die sind ja auch super teuer geworden in der letzten Zeit. Und dann muss ich den Container voll machen und das sind dann, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Produkte möglicherweise, wo ich erstmal in die Vorfinanzierung gehen muss und die Qualität auch nicht immer direkt so gut einplanen kann. Und jetzt durch den Partner ist halt die Möglichkeit da, dass wir auch durch die Muster und die nur Produzenten nehmen, wo die selber ihre Produkte produzieren lassen. Das heißt auch einfach Erfahrung haben und da sehr, sehr gut aufgestellt sind und dadurch diese Möglichkeit gibt, komplett eigene Designs aber zu machen, eigenes Spielzeug, das haben wir gemacht, haben viel überlegt, was passt. Und dadurch können wir aber auch mehr auf Mottos beispielsweise, so Themen in den Boxen eingehen, dass dann entsprechend die natürlich dann ja die Spielzeuge passend dazu sind und wir dann auch da die Qualitäten selber bestimmen können und alles. Also das ist so ein Thema, wo wir die Möglichkeit haben, ohne liquiditätstechnisch uns da zu verrennen, so nenne ich es mal irgendwie, sehr, sehr cool mit eigenen Produkten arbeiten können. Und im Schnitt dauert es, ich glaube, 4 bis 5 Monate, bis die da sind, so wenn alles gut läuft, soweit. Aber das ist so die Range, muss man schon. Und wir planen jetzt gerade alles für komplett nächstes Jahr durch, dass man dann da schon einfach weiß, was Sache ist.
Und habt ihr dann eine eigene Marke geschaffen nochmal für die Spielzeuge oder sind es dann einfach Fellbox und da läuft es unter der Marke Fellbox?
Es wird eine eigene Marke geben. Also das wird eine Untermarke sein, die konkret nur für die eigenen Spielsachen dann da ist. Ja.
Okay, sehr interessant. Und ja, jetzt gehen wir schon ein Stück weit Richtung Marketing rüber. Da passt, glaube ich, das Thema Loyalty-Programm noch ganz gut. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, die Pfotenpunkte, die ich mir verdienen kann. Habt ihr das dann, wie lange habt ihr das schon? Das ist ja gerade auch so gängige Praxis, dass die Leute hergehen, teilweise auch weg von Payback und was Eigenes eben aufbauen. Und beim Abo-Modell finde ich es spannend, einfach dann kannst du, also ich sammle Punkte und kann die dann bei euch im Shop dann Spielzeuge nachbestellen oder Futter, das ihr schon mal in den Boxen hattet oder auch andere Sachen. Wie läuft es?
Genau, also es läuft so, dass wir, ich glaube, das machen wir jetzt seit 1,5, 2 Jahren ungefähr, dass wir dieses Payback-System mit reingenommen haben, dieses Pfotenpunkte-System. Und genau, bei jeder Bestellung, bei jeder Box monatlich, beziehungsweise je nachdem, welches Abonnement du wählst, kannst du mehr Punkte sammeln. Und die kannst du dann einlösen in den Punkteshop. Das heißt, wir haben auch noch einen eigenen Shop in dem Sinne, wo also nicht der normale, um die Fellboxen zu bestellen, sondern ein extra Shop, wo dann Produkte aufgeführt sind. Und das sind zu 90% Produkte, die, also Spielzeug und Zubehörartikel, die schon mal in den Boxen irgendwann waren. Das heißt, Sachen, die man nachbestellen möchte, sind dort entsprechend gelistet und die kannst du dir dann bestellen.
Okay.
Und dann mit den Punkten halt ja bezahlen cool. Und so in dem Sinne. Ne? Das heißt, keine Ahnung, das Plüschkaninchen oder der Plüschhase, den wir jetzt zu Ostern beispielsweise mit drin hatten, und der fand dein Hund super toll, der hat den aber natürlich schon komplett zerstört. Je nach Hund ist das dann schnell getan auch teilweise. Und meiner wird den auch innerhalb von 10 Sekunden wahrscheinlich zerfleddern und dann kannst du den aber dir wieder nachbestellen mit deinen Punkten beispielsweise. Und wir haben halt so Hundekörbchen, so Donutkissen, so Plüschkörbchen. Das ist so der Renner, sage ich mal, auch bei den Pfotenpunkte-Einlösungen. Die kannst du einlösen, wenn du zum Beispiel ein Jahresabo, also die 12-Monats-Abo nimmst, wenn du die ganzen Punkte gesammelt hast, bis zum von diesem Abo kannst du so ein Körbchen gratis dann quasi bekommen.
So, okay, ist ja auch schon ein kleiner Warenwert wahrscheinlich.
Ja, voll. Ne, ich glaube, ich weiß gar nicht, 80 Euro oder so kostet, glaube ich, so eins, je nach Größe halt entsprechend. Genau, und die kaufen wir natürlich ein, dass es dann da, dass das halt kalkuliert ist mit in den Abos und sowas, dass das dann machbar ist auch.
Naja, verstehe. Wie vermarktet ihr hauptsächlich jetzt an Neukunden dann? Ist es, du hast angesprochen, ihr kommt aus der Performance-Marketing-Ecke, Facebook, Instagram. Funktioniert Facebook noch? Würde mich mal interessieren. Und was macht es sonst noch? Also ist es mehr Social-Media-Marketing, Performance-Marketing, die Mischung daraus? Wo kommen die Neukunden her?
Ich glaube, das Wichtigste, was über allem steht, ist, dass du dir eine Marke aufbaust. Das heißt, dieses Thema Branding, was viele auch, also alle gehen immer auf Sales komplett. Ja, verstehe ich auch. Ist auch bei uns ein super wichtiges Thema. Aber darüber steht immer das Branding. Das heißt, die Marke, so, wir müssen Vertrauen aufbauen, wegen dem Abo-Modell auch sowieso extrem. Vor 3 Jahren gab es uns noch nicht, keiner kannte in der Fellbox. Es gibt auch noch viele, die nicht kennen, also wir haben auch noch viel zu tun, dass man das natürlich aufbauen kann. Aber das ist halt so ein Ding, ohne die Marke und so einen roten Faden, der sich immer durchspielt, wird es, glaube ich, schwierig. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dieser Wiedererkennungswert, den zu schaffen. Und das wird dann natürlich, um direkt Sales zu gewinnen und zu unterstützen, mit Performance-Marketing. Das heißt, unsere Hauptthemen ist einmal Social Media an sich, also das Organische, nenne ich es mal. Das heißt, wir gehen aktuell hauptsächlich über Instagram. Facebook ist auch noch zu bespielen, aber in dem Organischen, da ist halt nicht mehr viel Interaktion und sowas da. So, das heißt, dass wir trotzdem noch mitbespielt, aber wachsen ist halt die Thematik bei Instagram. Wir haben auch TikTok, ist so ein bisschen leidiges Thema bei uns, weil ich bin irgendwie nicht mehr in der Generation anscheinend. Ich weiß es nicht. Und wir haben noch ein paar Leute hier, die die da mehr vielleicht im Thema sind und wir da jetzt auf jeden Fall dran sind, das auch aufzubauen und konkreter zu bespielen. Es funktioniert einfach anders als Instagram, muss man sagen. Und das ist aber so ein Ding, da gehen wir auf Reichweite, Aufbau, Markenpräsenz über Social Media. Dazu kommt dann das Performance-Marketing, was aber unheimlich wichtig ist, auch nochmal oder nochmal noch unterstützend ist, wenn du natürlich eine gewisse Reichweite hast, bei Instagram beispielsweise, um auch Vertrauen zu haben. Leute, die kennen dich nicht, schauen dann vielleicht auf deinem Kanal und sehen, oh, die haben schon x Tausende von Follower. Ich glaube, 14.300 oder so aktuell. Und da passiert viel. Das heißt, positive Kommentare und so weiter, was natürlich dann hilft, den Kauf auch abzuschließen. So, und die Werbeanzeigen, da gehen wir aber auch ein fünfstelliges Budget jeden Monat aus, um halt da wirklich entsprechend das Wachstum zu starten. Bei uns funktioniert am besten noch immer Meta über Facebook, ist dann wieder ein Thema mit den Werbeanzeigen. Das funktioniert sehr gut. Das heißt, die Werbeanzeigen auf Facebook ist noch immer Platz 1 in dem Sinne bei uns, worüber wir bei den Performance-Marketing-Maßnahmen zumindest die meisten Verkäufe generieren. Google machen wir auch. Google ist ein Thema, bei Search Ads beispielsweise, so viele Leute suchen nicht nach einer Überraschungsbox für Hunde. Also das ist halt echt ein Thema. Ne? Da muss man halt schauen, worüber geht man, dass es halt dann wirklich dann auch bei uns passend ist. So, und deswegen ist
hätte mich jetzt sehr interessiert, ja, nach was suchen denn die Leute in Google? Wenn die, also wie funktioniert das Discovery dann? Überraschungen für Hunde, Geschenke für Hunde?
Oder mehr was Geschenk, so die, Geschenkbox, Geschenke, Geburtstag, Hundgeburtstag und solche. Es ist immer mehr ein Thema, Hundegeburtstage zu feiern. Von daher ist es auch eine Sache. Und es ist bei uns ist es eher so, dass wir da Brandkampagne machen. Das heißt, die Leute haben den ersten Touchpoint über Facebook-Werbung, über Meta-Ads irgendwo bei Instagram gesehen, haben das im Kopf, gehen vielleicht nicht direkt da drauf und kaufen, haben aber den Namen Fellbox irgendwie im Kopf und googeln danach und dann halt über die Brandkampagne die zu bekommen, dann auch zum Abschluss zu bringen. So, das sind so die meisten digitalen Maßnahmen im Performance zumindest, wo wir unterwegs sind, gepaart mit dem Social Media zum Trust-Aufbau. Das ist ganz wichtig und ansonsten ist es halt wirklich dieses Thema Empfehlungsmarketing, auch aktives Empfehlungsmarketing. In den Boxen haben wir unsere Werbefläche, wenn man so möchte, auch noch, worüber wir gehen und mit Neukundenrabatte, also Freunde werben Freunde-Thematiken arbeiten, um darüber auch Neukunden zu generieren. So, das ist auch ganz gut und funktioniert auch recht gut.
Bekomme ich dann Rabatt auf meine Box, wenn ich erfolgreich jemand geworben habe oder wird es Pfotenpunkte?
Pfotenpunkte und der Neukunde kriegt Rabatt in Form von Euro, die er leer spart beim Erstkauf, genau.
Und das funktioniert, also ich hatte neulich, wen hatte ich denn da, irgendeine Taschen, war auf LinkedIn ein Artikel, wo das wohl mittlerweile mit eins der besten Marketing-Themen für die ist oder Neukundenquelle, sage ich jetzt mal. Ist es bei euch dann auch schon so, dass es so gut konvertiert?
Es hat am Anfang super gut, wo das neu war, sehr gut funktioniert. Und es hat aber abgenommen in der Zeit. Wir prüfen gerade, was wir machen können und so weiter und so fort, weil wir müssen ja auch immer so sehen, durch diese hohen Abo-Anteile bespielst du oft gleiche, ähnliche Leute. Und wenn die schon allen Leuten diesen Gutschein gegeben oder die es interessiert, ist halt irgendwann das einfach abflacht. Das ist halt das Thema, ne? So entsprechend. Und da schauen wir, wie kann man trotzdem da reaktivieren möglicherweise. Und das ist ja auch ein Thema bei uns, wenn wir E-Mail-Marketing machen. Wir bespielen ja viele gleiche Leute entsprechend. Wir sammeln auch aktuell nicht aktiv weitere Adressen, sondern wir gehen rein auf Kunden oder ehemalige Kunden, Altkunden in unserer Mailing-Verteiler, wo wir natürlich schauen, was können wir denen noch anbieten. So, bisher ist es mehr, der wird immer größer, aber der wird dann in Anführungsstrichen die Reichweite verkaufen wir dann an Partner und denen darüber deren Angebote und sowas zu vermarkten. Dafür ist das dann da. So, aber Neukundengenerierung, ich sag mal auf Platz 1 Meta-Ads auf alle Fälle noch, auf Platz 2 Empfehlungen, aber dann über Mund-zu-Mund und sonstiges. Und wie gesagt, TV war eine Variante, die aber mehr Branding war als direkt Sales, muss man sagen. Das ist ein Thema gewesen. Und sonst haben wir ehrlich gesagt noch nicht so viel außer Messen gemacht. Mhm. Ne? Messen ist halt komplett offline, komplett was anderes, funktioniert aber sehr gut, weil da ist natürlich auch ein Thema, du kannst eine Box mitnehmen. Wir sind meist so 4 bis 5 Messen im Jahr, die größten Endkundenmessen im Hundebereich. In Dortmund sind große, wir sind in Karlsruhe, in Stuttgart sind wir auch dieses Jahr wieder. Und da ist es so, da gibt es eine Sonderbox, die man dort kaufen kann und dann natürlich eine Möglichkeit darüber. Wir haben ein eigenes Magazin, was in der Box liegt, wo wir dann entsprechend dann auch dort platzieren. Hier kannst du nachkaufen mit Rabatt und so weiter. Dann können wir es tracken entsprechend. Und dann haben wir da auch eine ganz gute Nachverkaufsquote, die dann ins Abo gehen. Ja.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das hatte ich mir noch aufgeschrieben, eigenes Magazin. Ich habe es da auf der Webseite aber nicht gefunden. Sind da Artikel dann auch drin, die ihr schreibt? Und die gibt's dann auch nur exklusiv im Magazin? Weil viele meiner bisherigen Gäste, die machen sehr viel mit SEO und schreiben Artikel hier. Ich hatte jetzt den Daniel von Daily Dia, der hat irgendwie einen Artikel geschrieben über gesundes Essen für den Mensch jetzt, wo du eine halbe Stunde einen Artikel lesen kannst. Oder über Apfelessig, ob er wirklich beim Abnehmen hilft und so. Und da steckt ja auch sehr viel Zeit und Liebe rein in so Artikel. Nutzt du das auch online aktuell oder ist es dann tatsächlich nur ein Printmagazin? Macht ja auch ordentlich Aufwand.
Ja, voll. Also es ist ein reines Printmagazin. Wir hatten mal einen Blog am Anfang, den haben wir aber rausgenommen erstmal, weil wir das Magazin ist entstanden durch, es waren vorher Flyer von unserem Partner mit drin. Dann wirkt sie eine Werbebox. Wir wollen ja keine Werbebox sein. Wir möchten ja nicht so wahrgenommen werden. So. Und dementsprechend haben wir gesagt, wie können wir das ändern? Lass uns doch ein Magazin machen. Und dann war es erst so ein kleines Heftchen, wo einfach die Produkte drin standen, dass natürlich auch der Kunde weiß, habe ich denn alles in meiner Box? Weil es ist ja eine Überraschung, du weißt ja gar nicht, sind das alle Produkte oder nicht. Und damit man da auch die, weil sonst war der Support immer ganz am Anfang sehr, sehr voll mit, ist es denn alles? Fehlt nicht was? Ich habe bei dem gesehen, da war das drin bei Social Media, bei mir war das nicht, weil manchmal hat man halt wegen der Hundegröße unterschiedliche Produkte drin. Und das ist halt dann so, dass wir das mit aufgenommen haben. Und mittlerweile ist das Magazin, ich glaube, so um die 40 Seiten lang, wo dann auch wirklich Content-Artikel drin sind, wo wir aber dann auch wieder gehen, okay, du bist vielleicht ein Hersteller von Supplements für Hunde, so, dann lass doch, du präsentierst deine Produkte, aber lass uns doch erstmal über das Thema aufklären. Also holen wir Content, dafür können wir wieder Budget nehmen, kriegen aber Content und können darüber Artikel mit denen gemeinsam machen beispielsweise. Aber wir haben auch Rezepte für Hundekekse immer drin, und so ganz viele verschiedene Sachen. Also das ist echt so ein Thema, dass wir da auch mit verschiedenen Sachen arbeiten. Es gibt den Hund des Monats, das heißt, aus der Community kann man wählen und so ein kleines Wettbewerb machen, immer welcher Hund schafft es nächsten Monat auch in unser Magazin zu kommen, der Hund des Monats zu sein. Und damit kann man das sehr gut füllen. Und das ist halt dieses Community-Management, ne, was ultra wichtig ist. Wir wollen ja, ich sag mal, Fans erschaffen und dass die Leute Fans werden, um halt uns treu zu bleiben und von vielen anderen darüber berichten, dass es halt nicht nur das Produkt ist, sondern am Ende geht es ja darum, eine Community aufzubauen, auch zusätzlich. Ja.
Habe ich gesehen, ihr habt die Chiara 2, finde ich witzig, dass die Chiaras bei euch durchnummeriert sind, die macht das Customer Happiness Management.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dann total. Dieses Community-Thema. Aber das Magazin ist ja dann schon eine Menge Aufwand, deswegen überrascht es mich einfach, dass ihr das noch nicht dann online benutzt, könntest du ja dann nachträglich die Artikel online stellen, wenn du sie eh jetzt hast.
Ja, grundsätzlich möglich. Ne? Ja, voll. Aber, ja, nee, auf jeden Fall. Aber das ist ein großer Aufwand. Also das ist halt jeden Monat wieder neu. Das ist echt viel. So, da haben wir auch zwei Leute, die eigentlich nur das machen.
Und du hattest hier vorhin noch das Thema Influencer angesprochen, die da die Boxen präsentieren. Wie groß ist so ein Petfluencer-Account? Du hast jetzt gesagt, ihr habt 14.300. Gibt es denn Petfluencer, die hunderttausende Follower haben auf Instagram?
Oh ja, da gibt es. Es ist auch wieder, wenn man vielleicht nicht aus diesem Bereich kommt und sich noch nicht so viel mit diesen Heimtierhunde und so beschäftigt hat, sei es privat oder sei es aus dem Geschäftsbereich oder Business, das ist schon verrückt, muss man einfach sagen. Ne? Und das ist auch da widerspiegelt, das sind ja Hunde-Accounts, nicht klar, wenn es dann von vom Halterinnen Halter geführt, aber der Account dreht sich dann um diesen Hund. So. Und da gibt es dann wirklich viele Follower. Es sind welche mit ein paar hunderttausend Followern, viele hunderttausend Followern gibt es welche. Es gibt auch die kleineren Accounts. Wir arbeiten hauptsächlich mit Mikroinfluencern. Das ist so meistens im Schnitt um die 5.000 bis 10.000, vielleicht 15.000 Follower. Das ist so unsere Hauptkooperation, die wir machen, weil wir machen das jetzt seit gut einem Jahr, haben wir da auch jemanden, der sich damit beschäftigt hauptsächlich, das ist die Maureen bei uns. Und da schauen wir halt für uns auch einfach nach der Performance. Ne? Welche performen gut, wo kriegen wir die meisten Nachverkäufe rein? Und da funktioniert diese Größenordnung am besten, weil die Interaktion einfach noch dort vorhanden ist. So, und damit machen wir schon locker um die 30 verschiedene im Monat, dass wir da halt auch gut neue, streuen. Es gibt halt sehr viele und sehr gut streuen können. Es gibt ja auch zig verschiedene Hunderassen und zig verschiedene Hunde, die dort, weil jeder findet ja auch einen anderen Hund gut, so dass man da auch die Masse abholen kann. Und wir haben aber jetzt seit, ich glaube, ein oder zwei Monaten testen wir gerade auch bezahlte Partnerschaften zu machen mit größeren Accounts. Wir können, die Ergebnisse sind noch nicht signifikant. Das sind jetzt zwei verschiedene Aktionen. Hat es super gut funktioniert. Da kamen echt die meisten Verkäufe, die wir jetzt hatten über Petfluencer. Mit einem anderen, der sogar ein bisschen größer war, hat gar nicht funktioniert. Also es ist wieder super schwer zu greifen und zu merken, okay, woran liegt das und wie kann man da den richtigen auswählen? Also es ist nicht so einfach, aber es hilft.
Wie kannst du das sauber tracken? Kriegen die dann einen Gutscheincode, wo die Follower einen Rabatt bekommen und dann kannst du es eins zu eins zuweisen? Oder wie siehst du da die Conversion?
Okay. Genau, also es ist Rabattcodes, wie man es vielleicht auch kennt, wenn man irgendwelchen Leuten folgt und die dann ständig irgendwelche Werbung machen, sowas. Ne? Das ist dann halt ein bisschen, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du mit welchen arbeitest, die nicht nur Werbung machen, sondern auch wirklich noch normalen, guten Content haben, funktioniert es auf jeden Fall besser. So, und das ist halt da mit Gutscheincodes, da geben wir auch echt gut Rabatte für Neukunden, 30%, 50% manchmal, je nachdem, weil wir natürlich schauen, wir gehen ja über den Customer Lifetime Value, also wie viel ist der Kunde grundsätzlich wert und wie lange ist er dort, und dadurch ist dann natürlich ein bisschen mehr möglich für Neukunden auszugeben, als wenn man so einmal Produkte hätte. So, ne, das ist natürlich schön und darüber können wir es tracken. Und dann schauen wir uns aber auch konkret an, welches Abo sind die eingegangen? Also sind es Einzelboxen, sind es mehrmonatige Abos, was natürlich auch wieder zu sehen und wichtig ist, ja.
Ja, wahnsinnig interessant. Du hast vorhin kurz angesprochen, wenn wir jetzt noch kurz über Technologie reden, bevor wir zum Thema Bootstrapping nochmal allgemeiner kommen, hast du angesprochen, ihr hattet mit WooCommerce gestartet, seitdem dann aber relativ schnell entwachsen. Wie sieht heute euer Technologie-Stack aus? Ich hätte jetzt Shopify erwartet, aber das ist es ja nicht.
Nee, nicht direkt. Also ich bin nicht der Technikmensch bei uns. Ja. Das macht der Sajoscha hauptsächlich so für das ganze Interne, nenne ich es mal, also das ganze Technische und so weiter und so fort. Also wir haben mit WooCommerce gestartet, weil ganz einfach, Sajoscha und ich, wie gesagt, ein Wochenende Shop gebaut, das konnten wir selber einfach lösen, also gemacht und fertig. Und das lief, ich glaube, 4, 5, 6 Monate wirklich darüber, nur dieses Abo-Thema. Kannst du, ich weiß nicht, ob es heutzutage jetzt geht, weil in den 3 Jahren hat sich auch wieder super viel geändert, auch im Shopify-Bereich und alles. Dieses Abo-Thema war nicht so gut umzusetzen. So, und dadurch haben wir gesagt, okay, wir brauchen was, wo wir die Leute und die Kunden super bespielen können im Abo, weil wir wollen ja verschiedene Funktionen haben und es kommen immer wieder neue Funktionen dazu, was man, also Upgrade, Downgrade, eher pausieren, solche Themen möglich sind. Wir haben auch noch die Fairbox Plus, das ist, dass du einen im Monat 10 Euro mehr bezahlst und dafür kriegst du ein Sondergeschenk jeweils immer mit dazu in einem Warenwert von über 20 Euro, dass die Möglichkeit besteht, das aber auch zu pausieren wieder extra, in der Hundegröße zu switchen, falls du noch einen anderen Hund hast oder wenn es so schlimm ist, dein Hund verstirbt und du dir einen neuen holst und sonstiges, diese ganzen Thematiken. Plus ein Kundenkonto mit ganz vielen Daten und Möglichkeiten haben wir uns entschieden, dann wie gesagt, ich glaube,
nach 5, 6 Monaten,
ist auch nicht so einfach. Also dieses Thema haben wir dann gedacht, okay, wir wollen es komplett eigens entwickeln. Dadurch haben wir haben Entwickler mit am Start, der das dann gemeinsam mit uns zusammen aufgebaut hat. Es ist noch eine REST-API von Shopify vorhanden. Das heißt am Ende, dass wir die ganzen Bestellungen im Shopify Backend in dem Sinne haben und sehen und darüber managen, was natürlich dann da wieder einfacher ist, auf den Support schnell Bestellung zu sehen, zu ändern und so weiter und so fort. Das ist dort vorhanden. Alles andere ist selbst entwickelt und komplett eigens programmiert. So, das ist so der Stand jetzt und es bleibt auch. Wir werden jetzt bald ein Rebranding machen vom Design her und alles nochmal. Aber das Technische ist wirklich eigens entwickelt und wie gesagt, REST API von Shopify, dass wir das Backend da haben, aber ansonsten, dass wir einfach offen sind, so sage ich mal, ne? Weil wir haben Ideen, es ist ja auch dieses Thema, wo will man mal hin, bleibt es bei der Box, was kann man alles drumherum bauen und dann ist es natürlich flexibler, wenn man dann selber alles Mögliche noch drumherum erstellen kann, ja.
Ich finde das Design auch schön gelungen. Es hebt sich schon ein bisschen ab von dem, was man sonst so sieht mit den Shopify-Shops. Der Checkout ist schon ein bisschen dran orientiert, aber ich finde es echt ganz, ganz schön gemacht so und auch von den Schriften und so. Von da bin ich gespannt, wie er dann Redesign dann macht. Mhm. Und den Pfotenshop, wo ich dann nachbestellen kann, das ist dann auch eine Eigenentwicklung on top oder ist das dann reiner Shopify-Shop?
Das ist ein reiner Shopify-Shop. Das ist aber auch ein extra Shop dann nochmal dafür. Also das ist nicht zusammengelegt, dass wir dann halt entsprechend auch das Abo-Thematik da eine Unterscheidung haben. Aber das ist dann ein Shopify-Shop, genau. Mhm.
Okay, ah ja. Und in der Logistik, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wenn man eine Abo-Box hat? Wie ist das von der Verwaltung her?
Ja, wir haben da
auch. Hast du da ein normales Warenwirtschaftssystem? Und
ja, wir haben was Eigenes erstellt da auch. Also ein komplett eigenes Dashboard-Warenwirtschaftssystem, das wir dort, das haben wir uns bei ein paar Partnern angeschaut, wie das bei denen läuft, die x-fach größer sind, wie das bei denen so läuft. Und dann haben wir uns daran orientiert, was brauchen wir für unsere Sachen. Und dann haben wir das auch selbst entwickelt, dass das für die Logistik auch gut funktioniert und dort mehr Möglichkeiten gibt, weil da ist ja auch immer durch dieses Abo und durch verschiedene Boxen und sowas ist es halt was anderes als dieses klassische, nenne ich mal E-Commerce, wo du halt deine Produkte hast, die rausgehen, sondern halt durch das Abo ist halt eine andere Thematik immer.
Ja. Verstehe. Ja, super interessant. Jetzt habt ihr eine entsprechende Größe erreicht und eine Sichtbarkeit und du hast auch viele Partner, die sehen, hey, da geht ja richtig was drüber weg. Hat da mal bei euch jemand angeklopft und gesagt, hey, kann ich mich bei euch einkaufen?
Ja, wir haben mal nach gut einem Jahr schon das erste Angebot, sage ich mal, bekommen. Nach knapp einem Jahr waren wir auf dem Markt auch von einer schwedischen Firma, die uns komplett kaufen wollten, weil die auf den deutschen Markt wollten. Da haben wir aber gesagt, nein, also klar, hat auch immer was mit Geld zu tun, aber das war noch nicht für uns. Wir haben gerade erst gestartet und haben gesagt, nee, sorry, das wird nichts, das möchten wir nicht. Ein halbes Jahr später waren wir sogar einmal echt tief im Gespräch mit einer sehr großen Marke, auch die in dem Markt unterwegs sind, die investieren wollten, die auch dann viel Prozente abbekommen hätten, dass wir das gemeinsam noch viel größer machen wollten. Das haben wir dann aber auch dann am Ende ist nicht zustande gekommen. Das war aber auch so ein bisschen, also man muss ja aufpassen, habe ich gelernt, in diesen Bereichen mit Investments. Das war nämlich versuchen, so viele wie möglich Infos zu ziehen. Die haben nämlich danach, wo es nicht zustande kam, einfach das Modell kopiert und selber gemacht. Also das war echt so ein Thema, so viel Infos wie zu ziehen. Keine Ahnung, wie es dann war, wollten selber machen. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr, muss man auch dazu sagen. Also wir haben es nicht geschafft, das Modell zu kopieren und selber zu machen. Aber dadurch war halt nochmal mehr Achtung, mit wem redest du, wie viel gibst du Preis, weil auch wenn du ein NDA hast und sowas, ist halt immer noch ein Thema. Grundsätzlich, wir können ja nichts patentieren lassen oder irgendwas, ne? Also das ist halt vom Geschäftsmodell gar nicht machbar. Und ja, das war halt echt ein Ding, wo wir fast was auch ein Investment getätigt hätten, also bekommen hätten. Und seitdem, ja, es sind 2-3 weitere Gespräche und schon oder mehrere Gespräche schon immer mal wieder gewesen. Es war aber nie so, entweder wo wir gesagt haben, das passt es passt für uns, oder das auf der anderen Seite dann doch nicht gepasst hat, weil es ist auch echt schwer, Branchenfremde mit reinzunehmen, weil diese Branche ist halt echt spezieller, muss man sagen. Hört sich immer super an, weil Tiere, es wird viel Geld für Tiere ausgegeben, aber es ist halt auch echt schwer, da reinzukommen, sage ich mal, und da Fuß zu fassen. Und da muss man halt immer schauen und wie gesagt, ich habe mich mit anderen unterhalten, mit vielen unterhalten, auch welche, die Investments haben. Und ich habe so oft jetzt gehört, wenn ihr nicht müsst, lasst es lieber. Mhm. Und das ist so im Kopf geblieben, weil das echt vieles, auch Negatives bedeuten kann, nun mal, dass wir Stand jetzt so sind, wenn irgendwas mega Cooles kommt, wo wir nicht nur Geld sehen, sondern einfach insgesamt sehen, wir können noch viel, viel coolere Sachen machen, die passend sind, dann kann man darüber reden. Wir müssen aber nicht so. Und ich glaube, das ist eine ganz gute aktuelle Lage, dass man diese Lockerheit dann auch hat. Dann geht man ganz anders in solche Gespräche rein, wenn man solche Gespräche hat, als wenn man sagt, ich muss die nächste Finanzierungsrunde klar machen, sonst muss ich dich machen. So, ne, das ist halt so ein Thema. Und da ist, ja, das ist so immer mal wieder aufgekommen. Aber bis jetzt war es dann immer so, dass wir gesagt haben, nee, beziehungsweise es ist nie zustande gekommen. Und das ist bis jetzt, sage ich Gott sei Dank, muss ich einfach sagen.
Aber da ging es jetzt hauptsächlich, du hast angesprochen, um Investment, oder hätten die euch auch geholfen, dann einen anderen Markt zu erschließen, keine Ahnung, auch die Katzenbox zu machen oder das ganze Geschäft zu internationalisieren? Dann
so und so. Es gab welche, wo es nur ums Geld ging, Es gab aber auch, wo es einmal fast zustande gekommen wäre, ging es halt wirklich um strategische Zusammenarbeit dann am Ende auch. Ne? Also und ich sage, Stand jetzt würde ich auch nichts anderes machen wollen, weil rein Geld, es gibt auch andere Möglichkeiten, nochmal Gelder irgendwie zu beschaffen, über was weiß ich, irgendwelche Kredite oder sonstiges oder Revenue-Based Finance gibt es ja auch und solche Themen. Aber ja, das wäre dann halt nochmal wirklich um sagen, okay, vielleicht wollen wir in andere Bereiche rein, wo wir noch nicht so gut aufgestellt sind oder Internationalisierung, wo wir Stand jetzt auch noch nicht diesen Schritt gemacht haben und noch nicht sehen. Der deutsche Markt ist noch sehr groß. Wir haben da noch einiges zu holen und es ist halt das hat was mit einem Invest zu tun dann am Ende. Also auf jeden Fall, das ist halt erstmal Geld, was du investieren musst in einer ordentlichen Summe, mindestens, ich denke schon eine siebenstellige Summe, um das richtig aufzubauen, ja.
Verstehe. Ja. Hast du jetzt hast du das ja zweimal mindestens schon durchlebt, so ein bisschen Investmentgespräche und lehnst du dann jetzt Anfragen ab, wenn die kommen oder schaust du es trotzdem noch an?
Nee, schaue es mir auf jeden Fall an. Wie gesagt, es kann ja immer was Spannendes dabei sein. Ich bin eh ein Fan von Netzwerken, Kontakte sammeln, gucken, was geht da. Also ich habe auch schon Gespräche, da ging es grundsätzlich um irgendwelche Investmentthemen. Am Ende ist aber dazu gekommen, dass man neue Partner bekommen hat, die ihre Produkte präsentieren und alles. Also das sind echt Sachen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal sich offen dagegenüber zu stellen, zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann muss es halt passen. So. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man nur aufs Geld guckt, dann kann es auch voll nach hinten losgehen. Und da eher zu schauen, okay, wie kann es denn noch darüber hinaus nutzen? Und ich glaube, das Menschliche muss auch super dringend passend, weil am Ende geht man eine Geschäftsbeziehung ein und eine Beziehung in Anführungsstrichen. Und da muss es halt passen, weil sonst, also ich habe keine Lust, dann habe ich irgendwie ein Invest von x Euro, aber dann macht das alles keinen Spaß mehr. Und es ist super ätzend, sage ich mal nur noch, dass das aufzubauen, dann hat mir das auch nichts gebracht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Aspekt da noch zu sehen.
Ihr seid ja jetzt gerade zu zweit, glaube ich, in der Geschäftsführung, auch bei den Gesellschaftern. Ist das gleich aufgeteilt?
Also die Gesellschafterstruktur ist so, wir sind zwei Teile. Wir haben eine Holdingstruktur darüber aufgebaut. Das heißt, zwei Firmen sind dann entsprechend die Gesellschafter, die jeweils zur Hälfte dann entsprechend die Firma haben. Ich bin gar nicht Geschäftsführer, das macht der Sascha alleine. Also da haben wir gesagt, zumachen. Okay. Ich muss das nicht machen. Ich bin von der Agentur nur Geschäftsführer und dass wir das da so aufgebaut haben.
Aufgeteilt.
Genau, aufgeteilt und entsprechend ist das so die Form Holding, wir haben das damals gehört und sich damit beschäftigt und wenn dann irgendwann mal, wenn Steuern gut zu sparen sind, kann man darüber natürlich einfach auch, hat man mehr Möglichkeiten. So, das ist halt einfach eine schlaue Struktur, sowas aufzubauen und das haben wir direkt am Anfang schon gemacht, dass wir halt nicht irgendwann später sowas, das ist dann immer schwieriger zu lösen.
Und wenn du jetzt so ein 50-50-Verhältnis hast, seid ihr euch da immer einig? Gibt's noch einen dritten Mediator, wenn ihr euch nicht so einig werdet?
Nee, wir sind ja, wie gesagt, zwei Parteien. Es gibt immer Unstimmigkeiten mal. Das ist so. Man hat andere Meinungen. Das ist auch der Fall. Das ist auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Am Ende sind wir bis jetzt uns immer wieder einig geworden und haben das. Wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre sehr schon. Ich habe uns auf jeden Fall damals in der Ausbildung kennengelernt. Also es ist schon viele Jahre jetzt und dann weiß man natürlich schon irgendwie, wie tickt der andere. Und wir haben uns, glaube ich, da ganz gut auch aufgeteilt in den Aufgabenbereichen, dass wir nicht, es ist nicht so, wir beide machen dieselben Sachen, sondern wirklich sehr gut aufgeteilt, so dass jeder seinen Part hat. Und dann ist eher, dass man schaut, okay, kann ich da vielleicht mal gucken, wenn da eine Herausforderung ist, wie kann man da Ideen bekommen oder andersrum, aber wir auch wirklich offen mit unseren Mitarbeitern sprechen und da auch, wir sind trotzdem noch ein kleines Team, denke ich, mit 14 Leuten so insgesamt, dass man da sich auch sehr gut austauscht und viele sind den Weg mitgegangen, es sind auch einige noch, die früher mit in der Agentur waren, die mit rüber gewechselt sind, die natürlich dann auch schon viel ein paar Jahre jetzt mit uns das gemeinsam und von vornherein und von Anfang an das Ding mit aufgebaut haben. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Gibt's jetzt für dich, du hast vorhin auch schon Fuck-ups erwähnt, dann bei eurer Gründungsgeschichte, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es irgendwelche anderen Momente, wo du als Fuck-up bezeichnen würdest, wo du dann kurz davor warst, irgendwie das hinzuwerfen? Gab es irgendwelche solchen Momente?
Ja, das gab's auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne wäre auch komisch irgendwo, aber ein Hauptthema war wirklich, wo wir, wie gesagt, wir haben es ja in der Agentur gestartet, wir haben es einfach gemacht, wir haben null geguckt, ein bisschen naiv vielleicht zu sehen, okay, wie viel hauen wir eigentlich gerade an Geldern da rein, weil wir haben uns halt aus der Agentur finanziert, so in dem Sinne, dass wir alles da reingesteckt haben, was wir über hatten. Nur wenn man gar keinen Plan, also ich bin Fan von Spontanität und vieles auch so zu machen. Da hätte es aber, wäre es besser gewesen, mal konkreter zu schauen, wie viel kostet uns jetzt wirklich das ganze Ding. Weil es war wirklich dann auf einmal der Moment kurz davor, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, das weiterzumachen. Einen Monat noch, sonst müssen wir es beenden, weil sonst sind wir pleite. Also es war wirklich so kurz vor, wir sind platt, weil wir oder hätten noch mehr Geld irgendwo anders herbekommen müssen oder was auch immer, sondern es war wirklich, dass das frisst uns jeden Monat einen ordentlichen fünfstelligen Betrag weg. So, das war schon echt so, das konnte man eine Zeit lang machen und dann war aber so, Achtung, das funktioniert so nicht. Wir müssen genau schauen. Dann haben wir einen Plan erstellt. Also es war wirklich so ein Thema, so wow, ach du Schande, so ist ja auch ein Ding, das Geld ist dann ja auch weg, so in dem Sinne, was man sonst vielleicht sich hätte ausgezahlt oder was auch immer oder reinvestiert in anderen Bereichen, war dann echt zum Thema, okay, wir müssen jetzt genau schauen. Und das war so, also wir hätten fast auch das beendet, das ganze Thema. Es war wirklich so, wir geben jetzt eine Chance, wir machen einen Plan. Das Geld haben wir zur Verfügung, um das zu machen. Diesen Plan haben wir aufgestellt. Das Geld, es war so, damals war es so ausgelegt, das reicht jetzt für, ich glaube, 3-4 Monate, können wir das so machen. Okay. Und in der Zeit suchen wir einen Investor, um dann das weiter aufzubauen. Das war der eigentliche Plan. Und dann war es so, haben wir bis jetzt keinen Investor gebraucht, weil wir es hinbekommen haben, mit dem Geld das so aufzubauen, dass wir profitabel sind und dann aus eigener Kraft dann entsprechend zu stehen. Das war so echt ein Moment, wo du denkst, ach du Scheiße, ach du Schande, das ganze Geld haust du rein und jetzt ist es eigentlich weg, so, und das ist, hat alles, also eigentlich musst du jetzt beenden, das ganze Ding, und das funktionierte nicht, so, es ist halt ein gewisser Kostenapparat dahinter gewesen, und du hast ja auch immer die soziale Verantwortung mit den Leuten, mit denen du hier arbeitest, ne, und das ist halt auch ein Thema, ne, du möchtest ja nicht auf einmal denen sagen, Leute, wir müssen hier beenden, wir müssen euch einen neuen Job suchen, das funktioniert nicht mehr, nee, geht nicht, finde ich so, das ist halt echt ein Ding. Und da war halt wirklich dieses, okay, wir müssen, es gibt keinen Plan B, das muss funktionieren, also alles dafür tun, dass es funktioniert. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Also das war echt, war eine schwierige Zeit, eine intensive Zeit, aber es hat sich halt gelohnt, irgendwo dann doch wieder, weil wir es hinbekommen haben, ja.
Cool. Habt ihr euch dann selber den Druck gemacht mit einem Meilenstein und zu total sagen, ey, wir müssen bis dahin das schaffen, das und das? Und dann war das euer Learning dann, dass ihr es zu sehr im Laissez-faire-Modus vorher wart einfach?
Hundertprozentig. Also das war wirklich dieses Ding, es gibt einen Plan, das ist so immer dieses, dass jeden Monat muss das passieren, muss mindestens so und so viel Produkte rein, wir müssen mindestens so und so viel Box verkaufen, am Ende muss das mindestens da stehen, sonst klappt das nicht. Und das haben wir dann halt entsprechend geschafft, jeden Monat doch immer besser zu werden. Und das war halt wirklich einfach nur mal wirklich in Anführungsstrichen alles andere ausblenden, Fokus die Monate, nur Vollkonzentration da drauf. Dazu leiden, haben dann natürlich auch ein paar Privates gelitten und sowas. Ne? Also bin ich dankbar, dass meine Frau das alles so mitgemacht hat. Und ja, aber es hat funktioniert, Gott sei Dank. Und da sieht man aber auch wieder, was man schaffen kann, irgendwo auch, wenn man sich voll fokussiert und daran glaubt, denke ich mal, ist auch immer ein Thema, dass das dann zu schaffen ist. Und wie gesagt, wir sind damals mit diesem am Anfang direkt auf die Schnauze geflogen und das sind halt immer so Sachen, das war dann auch wieder so ein Thema. Aber am Ende hast du wieder super viel raus gelernt und daraus haben wir auch gelernt, perfekt die Zahlen im Blick zu haben, auf super kostenoptimiert am Ende auch. Ich glaube, das ist auch immer so ein Riesenvorteil vielleicht vom Bootstrapping. Super Kosten, also auf die Zahlen genau zu gucken, wo kannst du Einsparungen machen, was muss wirklich sein, was nicht. Und daraus am Ende dann ein cooles Geschäft vielleicht aufzubauen und so, weil du wirklich konkret auf alles guckst und alles kennst. Ja.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer intensiven Zeit an. Hast du dann heute normale Arbeitszeiten? Würdest du das so bezeichnen?
Also irgendwo schon, aber man hat nie Feierabend, sage ich mal so. Also mit dem Kopf, wenn was ist, erstmal überlege ich immer was oder habe Ideen oder wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, zu überlegen, okay, wie können wir das lösen, welche Möglichkeiten gibt es. Erreichbar ist man trotzdem immer irgendwie. Ich bin Ende letzten Jahres Papa geworden. Dadurch hat sich natürlich viel verändert in der Situation. Ja. Und daraufhin habe ich auch geschaut, dass ich sehr viel, soweit es möglich ist, vorzuarbeiten, sehr, sehr hart das Jahr schon vorgeplant, was ich auch Partnern und so weiter und so fort, alles Mögliche schon vorgemacht habe und effizienter zu arbeiten. Also ich kriege es jetzt hin, in weniger Stunden genauso viel zu schaffen wie vorher, weil man halt dann konkreter arbeitet irgendwo, ne? Also dass das schon und dadurch jetzt mehr Homeoffice auch mache dann als jetzt natürlich, um halt einfach die Zeit auch dafür zu haben, hundertprozentig. Also es das hat nochmal einen anderen Lebensweg, sag ich mal, eingeleitet natürlich. Kennt man als Elternteil, ne, hundertprozentig. Und das klappt, bisher klappt super, Gott sei Dank. Cool. Aber man hat einfach einen anderen Fokus. Und auch für mich aber auch noch im Positiven mehr Druck, weil ich möchte ja auch was erreichen, um was bieten zu können. So, und deswegen ist es halt dieses Ding, es muss funktionieren und dafür tue ich alles. Ja.
Wie erholst du dich dann privat jetzt von, wenn du, hört sich jetzt so an, das ist ja auch schwer abzuschalten, du hast ja auch einen Hund, der ist dann auch immer da, dann überlegst du wahrscheinlich auch, was kann ich da machen. Also was machst du, um selber abzuschalten mal dann?
Spazieren gehen tatsächlich ist echt gut. So, also wo ich keinen Hund hatte, bin ich nicht spazieren gegangen. So, da denke ich, wofür? Hm. Jetzt ist es gezwungenermaßen so, wie bei jedem Wetter, aber ich mache es auch wirklich gerne. Ich gehe immer morgens ganz früh, wenn ich zur Arbeit fahre oder auch im Homeoffice bin, direkt schon eine Runde. Und das, finde ich, tut so gut, in den Tag zu starten, wenn man schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde draußen an der frischen Luft war und einfach mal Ruhe hat. So, und das ist, glaube ich, echt ein gutes Ding. Da kann man abschalten und das hilft. Das ist eigentlich so ein Hauptpart. Plus natürlich Zeit mit der Familie ist immer noch sowieso ein Thema. Da kann man auch gut abschalten. Wenn ich den Kleinen auf dem Arm habe, dann denke ich nicht an die Arbeit. Das kann ich schon mal sagen, das auf gar keinen Fall.
Das ist gut. Ja, da lernst du auch das Multitasken dann mit der einen Hand den Kinderwagen schieben, mit der anderen den Hund halten.
Ja, so. Das ist okay. Das ist nicht anders möglich.
Was habt ihr für Ziele jetzt für dieses Jahr? Du hast die Eigenmarke schon angesprochen, die im August launcht. Ich drücke die Daumen, dass das alles gut klappt. Gibt's, wenn du jetzt so dich entscheiden müsstest, würdest du eher euer Geschäft dann später mal internationalisieren oder würdest du es in Deutschland breiter machen mit Katzen oder wir haben Hasen zum Beispiel, aber ich glaube, die interessieren sich nicht für solche Boxen. Kannst ja nicht alles machen. Ich habe gesehen, die Social Media Accounts, die heißen alle fellbox_.de. Mhm. Fellbox als Marke funktioniert wahrscheinlich dann auch nur in Österreich und in der Schweiz noch. Mhm. Dann brauchst du ja auch, würdest du es internationalisieren, anderen Namen wahrscheinlich international?
Möglich schon. Also die Ziele jetzt direkt ist erstmal, also es heißt ja Fellbox und nicht irgendwie Hundebox. Also das ist ja schon ein Thema aufgrund, also Katzen ist eine Möglichkeit. Es gibt auch im Katzenbereich sowas auch. Wir haben schon mal einen Test gefahren, der sehr gut funktioniert, einfach in den bestehenden Kunden als einmalige Box. Das wurde sehr gut angenommen. Also das ist ein Thema, eher sich breiter aufzustellen im deutschsprachigen Markt. Das ist so der nächste Schritt. Es wird auch noch weitergeführt, unser Bereich. Das heißt, man kann die Box kaufen. So, ich habe viele Produkte, die danach das Futter, wenn einem das gefällt, kauft man es dann beim Partner oder so auf deren Seite. Wir bauen gerade einen Marktplatz. Das heißt, dass die Produkte direkt bei uns gekauft werden können, aber nicht die Logistik bei uns liegt. Das heißt, das ist auch noch ein großer Schritt, glaube ich, das Geschäftsfeld zu erweitern. Interessant, dass wir das auch noch haben. Und dann haben wir noch einige andere Ideen, auch diese ganzen Daten, die wir sammeln, zu verarbeiten und daraus was zu machen. So, wir sammeln ganz viel Daten, so damit kann man auch vieles machen. Gesundheitsdaten sind super relevant. Die sind wir dabei, auch alle möglichen zu sammeln von unseren Kunden, dass wir da natürlich auch in den nächsten Steps was machen. Das heißt, dieses breitere Aufstellen ist eigentlich so das Ziel und die Box natürlich noch im Hundebereich auch noch deutlich, deutlich größer zu machen. Wie gesagt, es gibt genug Hunde, die es noch nicht haben und ich glaube, da können wir auch noch einiges machen und das ist so dieses Thema eigentlich, die Fellbox als ein Part von einem kleinen Kosmos zu schaffen, den wir aufbauen, um da über viele Möglichkeiten den Hund am Ende in allen seinen Lebenslagen zu begleiten. So.
Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Hörerin hier jetzt auf euch aufmerksam wird und dann eine Box zumindest mal ausprobiert, dann drücke ich dir euch auf jeden Fall die Daumen, ist ja echt ein super Sache. Such dir noch neue Kolleginnen, gibt es irgendwelche Stellen, für die du noch kurz hier bewerben möchtest? Braucht ihr irgendwo noch Leute?
Ich überlege, wir haben jetzt gerade 3 Leute eingestellt, deswegen ist gerade einmal
blödes Pause. Timing.
Genau, jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, im Development-Bereich ist aber ein Thema, wo wir noch Unterstützung brauchen. Das wäre noch, ich glaube, Full-Stack ist gerade noch ein Thema, wo wir jemanden suchen.
Wenn du eine Anzeige hast, packe ich die gerne mit in die Shownotes mit rein. Ja, cool. Und dann vielleicht meldet sich jemand.
Ja.
Alex, vielen, vielen Dank für die ausführliche Geschichte. Ist ja echt ein spannender Markt und den hatte ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm. Hast du ja auch noch einen großen Markt dann vor dir jetzt in Deutschland von den Zahlen her. Toi, toi, toi. Und viel Erfolg für die Zukunft.
Ja, vielen lieben Dank. Mach's gut.
Danke für die Offenheit auch.
Ja, sehr gerne.
Ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 71 von Happy Bootstrapping. Wie immer gilt, schickt mir gern Vorschläge für neue Gäste, Feedback zur Folge, Fragen per E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Ansonsten kannst du mich auch einfach auf LinkedIn adden und mir da Fragen stellen. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt noch der versprochene Gutscheincode für die Fellbox. Und zwar bekommst du mit Podcast 30 großes P und dann Podcast, der Rest klein, 30, die Zahl, 30% Rabatt auf die erste Box. Danke dafür, Alex. Ich selber habe dafür nichts, von daher probiert es doch gern mal aus. In der nächsten Woche spreche ich mit der Julia Kupke von Lotaro.de, einer Online-Weiterbildungsplattform. Fand ich auch eine sehr interessante Geschichte. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.